Shalom und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sehnsucht nach Eden Projekts. Und heute bin ich nicht alleine hier. Das ist Markus. Er sitzt eigentlich eher hinter der Kamera als vor der Kamera, wenn wir das hier filmen. Also er ist der Erste, der hier die ganzen Folgen hört. Und eigentlich jemand, der mich schon sehr lange begleitet auf meinem Glaubensweg. Also wir haben uns in einer Gebetsgruppe kennengelernt und sind da eigentlich literally seit Tag 1, wir sind genau am selben Tag dazugestoßen und haben auch sehr schnell so eine Wellenlänge gefunden und auch gefunden, dass wir ähnliche Träume und Visionen und irgendwie Ziele für die Kirche haben. Wir sind beide römisch-katholisch aufgewachsen und ja, ich könnte so viel über Markus sagen, was ihn ausmacht. Also ihr könnt euch vorstellen, wie krass seine Technik-Skills sind, weil meine ganze Social-Media-Präsenz auf seinem Machen basiert. Aber ja, ich weiß nicht, willst du ein paar Worte zu dir sagen oder wollen wir direkt in das Thema reinspringen? Weil einfach, weil uns das Thema Kirche so stark verbindet, habe ich mir gedacht, dass wir auch vielleicht mein Video zusammen darüber machen können. Also, weil irgendwie bin ich jetzt auf dem Weg, so dieses ganze Projekt hier, so das machen wir zusammen. Also ich mit der Unterstützung von Markus, was eigentlich schon eher so 70-30 Arbeit ist. Also ja, ich mache 30%, eher 70%. Aber ja, so wir glauben nämlich beide, glaube ich, sehr stark daran, dass neue Zeiten für die Kirche vorstehen. Und ja, willst du vielleicht irgendwas über deine Person sagen oder willst du einfach über...
Also im Endeffekt, ja, wie gesagt, ich bin Markus. Ich mache so ein bisschen das Ganze im Background, die Medienpräsenz, was als Hobby angefangen hat bei mir und jetzt sich immer mehr in die Richtung Professionalität entwickelt. Und im Endeffekt, es macht mir Spaß, ich kann Erfahrungen sammeln und ja, ich glaube, so viel kurz zu mir. Das Thema, was mir Martha vor ein paar Wochen so einmal angeschrieben hat, ob ich Bock habe, eine Folge mit ihr zusammen zu machen über das Thema, ja, die Zukunft der Kirche, wie wir das halt sehen oder wie ich sehe, wie sie es sieht. Weil, wie ja Martha schon gerade gesagt hat, wir haben einen ähnlichen Start vor ein paar Jahren so zusammen gehabt in der Gebetsgruppe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns in verschiedene Richtungen entwickeln, aber dennoch halt irgendwie so diese Gemeinsamkeiten haben. So, du studierst ja Theologie und so weiter, während ich halt, sag ich mal, eine ganz andere berufliche Richtung habe. Also ich bin Werkzeugmechaniker, ich bearbeite Metall. Und im Endeffekt, und in diesen Sphären haben wir ganz andere, sag ich mal, Blickpunkte auf die gleichen Sachen im Leben. Und so ähnlich kann man das, glaube ich, auch auf die verschiedenen Punkte, die wir in der Kirche sehen, übertragen, dass wir halt aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken und dennoch irgendwie eine gemeinsame Ansicht haben, aber dennoch manchmal halt auch diskutieren, weil wir halt verschiedene Sachen halt anders sehen. Und ich glaube, dadurch, ich persönlich kann einfach sagen, dass ich sehr viel draus schöpfe, ich sag's mal, die Theorie, die theologische Sachen, diesen Background einfach mit meinem, sag ich mal, Erfahrung und so weiter so ein bisschen so zu prüfen. Und daraus kann ich halt dann extrem viel rausnehmen. Genau, vielleicht so einmal als Einleitung dazu.
Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was uns sehr stark prägt. Also nicht nur die Erfahrungen, die wir irgendwie in unserem Glaubensleben gemacht haben, sondern auch vor allem so das, was wir im Alltag machen, was uns im Alltag prägt. Irgendwie auch so, dass unsere Tagesabläufe sehr verschieden sind. Also so dein Tagesablauf ist halt viel strukturierter als meiner, einfach weil das Studium ist ja ein sehr flexibles Thema. Aber trotzdem haben wir irgendwie so dasselbe Ziel, so in allem Gott zu erfahren. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen auch vorbereitet für uns, weil...
du mir vorher nicht geschickt hast.
Weil wir... schon viel uns auch immer unterhalten und das ist dann immer sehr so ein Up and Down. Deswegen, damit das so ein bisschen mehr Struktur hat, habe ich, okay, erste Frage. Wie würdest du die aktuelle Lage der Kirche einschätzen? Sind wir wirklich am Abgrund? Vielleicht auch, wir können das vielleicht eher so spezifisch auf Deutschland beziehen, weil das ist eher so der pastorale Raum, in dem wir leben. Wir haben beide einen polnischsprachigen Background, also unsere Eltern kommen aus Polen, aber trotzdem sind wir ja in Deutschland aufgewachsen. Und man sieht ja auch in der katholischen Kirche, dass es so in jedem Land ganz unterschiedlich aussieht. Und man kann auch irgendwie generalisieren, wie die Kirchenzustände allgemein in Europa sind. Aber dennoch sind es ja immer noch Land zu Land und von Sprache zu Sprache Unterschiede.
Also, gute Frage. Ich würde es vielleicht generell so ein bisschen allgemein auf die Kirche beziehen und auch einfach, wie ich es halt in dem Sinne fühle, sehe und so weiter. Weil grundsätzlich, es gibt ja in Deutschland die polnischen Missionen und so weiter. Und ich finde, das ist mega, einfach weil viele Polen in Deutschland wohnen. Ich persönlich bin in der deutschen Kirche getauft worden. Ich hatte eine Erstkommunion dort, Firmung, alles in der gleichen Kirche. Und ich habe mich dort auch engagiert als Messdiener in der Band und so weiter. Und ich bin halt sozusagen voll in der deutschen Kirche, deutschen Pfarrgemeinde aufgewachsen. Und ich habe erst vor 3-4 Jahren so richtig von diesen polnischen Missionen und so weiter gehört. Weil mein Onkel ist halt auch seit ein paar Jahren Priester in einer polnischen Mission in Deutschland. Und da hatte ich erst so langsam diesen Kontakt, sag ich mal, mit diesen sagen Polen, die in Deutschland leben. Und das war für mich auch so ein bisschen so eine Art Kulturschock, nenne ich es mal. Und ebenfalls Zukunft der Kirche, wie ich das halt irgendwie für mich jetzt so sehe, in dem Zusammenhang. Ich habe halt mit den Jahren immer mehr, sag ich mal, kennengelernt von der Kirche in Deutschland. Desto älter man wird, dann interessiert man sich auch ein bisschen internationaler und so weiter. Und ich war vor ein paar Jahren auch einmal bei so, wie nennt man das, so Exerzitien, nenne ich es mal, für Jugendliche in Polen. Und da hat der Priester so einen kleinen Impuls gegeben. Das war halt an sich voll nebensächlich, so zwischen den Konferenzen, weil der Gast hatte irgendwie Verspätung und dann meinte er, ey, ich gebe euch so einen kleinen Impuls. Und dieser Impuls, der, sagen, ist mir bis heute geblieben, weil es ging darum, genau um dieses Thema, die Kirche, die verfällt, die ist im Abgrund nahe und so weiter. Und er hat einen Brief vorgelesen. Er hat uns halt am Anfang gesagt, das ist ein Brief von einem Papst, den er an einen guten Freund geschickt hat. Und so ganz zusammengefasst ging es darum, yo, ich übernehme jetzt die Kirche und die fällt ja voll auseinander. Die ist nach dem Abgrund. Ich weiß nicht, wie ich die zusammenhalten soll und so weiter. Ich hoffe, der Heilige Geist, dass Gott mir das irgendwie hilft, dass die Kirche jetzt nicht in meiner Amtszeit einfach auseinanderbricht, einfach untergeht. Und in dem Brief waren noch viele weitere so Faktoren, Einzelheiten, die er beschrieben hat. Und in dem Sinne vieles, was einfach heute zutrifft. Der Priester, der den Impuls gemacht hat, hat gesagt, dieser Brief stammt aus dem 8. oder 9. Jahrhundert.
Boah.
Und ich habe leider noch nicht herausgefunden, welcher Papst das geschrieben hat, weil ich würde echt gern diesen Brief lesen. Für mich hat es einfach gezeigt, dass die Kirche die ganze Zeit diesen Prozess hat, dieses, ey, wir sind fast am Abgrund, irgendwas läuft immer nicht. Und trotzdem besteht sie durch die Zeit, seit schon 2000 Jahren. Und wieso soll die jetzt nicht die nächsten Jahrhunderte kaputt gehen? Also im Endeffekt, ich glaube, die Kirche hatte schon immer Probleme. Und ich glaube, unsere Generation ist nicht so schlimm, dass wir die Kirche kaputt machen. Also in dem Sinn, dass die bei uns jetzt untergeht. Und ja, vielleicht das so als Gedanke.
Ja, im Endeffekt ist unsere Generation auch diejenige, die erst sozusagen in den Startlöchern steht. Also es ist ja viel, wird ja gesprochen von Gen Z hier, Gen Z da und die sind ja gar nicht so schlecht, wie alle denken und so weiter. Ich glaube, es bedarf vielmehr halt diesen Mut auch dazu und dann einfach zu sagen, so okay, einerseits wir nehmen an, dass es in der Kirche diese Prozesse gibt mit diesen Up and Down und irgendwie so, es ist halt auch das Machen des Teufels, so ihm gefällt ja Kirche und Gemeinschaft nicht und dass wir uns einfach die Mühe machen und sozusagen unsere Kräfte da reinfordern, so okay, wir erfahren diese Gnaden, wo auch immer das ist und trotzdem haben wir irgendwie dieses Bedürfnis, das weiterzugeben. Und ich frage mich auch so ein bisschen, zum Beispiel in Deutschland, so es gibt natürlich Themen, die in Deutschland schon seit Jahrzehnten eigentlich missioniert, sorry. Katze. Katze, weil da oben steht Mission, deswegen. Es gibt in Deutschland ja schon Themen, die irgendwie seit Jahrzehnten vor allem im deutschsprachigen Bereich so für Aufsehung sorgen. Und es geht mir gar nicht um die ganzen Skandale und so, sondern einfach Aspekte, die vielleicht, wo man denkt, dass es irgendwie besser laufen könnte. Und wenn man sagt, so, okay, die Kirche steht vor dem Abgrund, dann ist ja auch die Frage, so was hat diese Kirche an diesen Abgrund getrieben? So meine persönliche Theorie ist, dass wir einfach so ein bisschen den Blick für Jesus verloren haben. Und ich glaube, das ist auch immer der Grund, wieso viele Sachen dann auseinander geraten und sozusagen auseinanderlaufen, wenn die Kirche ihre Ausrichtung verliert, also ihre Ausrichtung auf die Person Jesu, auf das Schaffen Gottes und irgendwie auf die Rolle, die wir als Kirche bekommen haben. Siehst du es auch so, dass wir irgendwie Jesus in der Kirche verloren haben und nur noch so eine sozial-karitative Einrichtung sind, die halt irgendwie Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen unterstützt? Oder gibt es doch Hotspots und Oasen, wo man Kirche, also Kirche als, wir verstehen sie auch als Gemeinschaft, wo man Orte erleben kann, wo es irgendwie so dieses Quellen des sprudelnden Wassers Jesu gibt?
Vielleicht doch, das hätten wir, glaube ich, am Anfang klarstellen müssen. Bei Kirche geht es uns nicht um Gebäude, um, sag ich mal, die Institution, ja, sondern um die Gemeinschaft der Christen,
ja,
in dem, die halt sich durch Jesus ein. Ne?
Preach it.
Und das, was du meintest mit den Jesus im Mittelpunkt irgendwie haben, da stimme ich dir voll zu. Im Endeffekt, alles, was wir im Leben machen, soll ja auf Jesus ausgerichtet sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie arm sein sollen, am besten in einem Bettelorden. Mhm. Ist natürlich für manche, sondern Gott beruft manche auch dazu. Ich kenne Priester, ja, die in einem Bettelorden berufen worden sind und sie sind dem Ruf gefolgt. Und genauso in dem Sinne ruft zum Gott, Jesus, die Kirche, denn der Welt seine Liebe zu verbreiten und so weiter. Und in dem Sinne, wir können seine Liebe nur verbreiten, wenn wir auch seine Liebe empfangen. Und wo können wir die sonst empfangen, also die echte Liebe? Durch Jesus. Und deshalb müssen wir halt, deshalb, den Punkt stimme ich voll zu, deshalb müssen wir Jesus im Zentrum haben, damit wir sozusagen von ihm die Liebe empfangen können. Erstens halt für uns. Und dadurch, dass seine Liebe grenzenlos ist, sagen, können wir halt sozusagen über Quellen von Liebe, die wir halt in der Welt verteilen können. Den Menschen, die einfach die Liebe noch nicht erlebt haben, die können wir ihnen schenken durch Zeugnis, durch eine gute Tat und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, was wir halt einfach so ein bisschen aus dem Blick verlieren. Die Menschen, zu denen Jesus möchte. Und in dem Sinne, wenn wir halt diese Art, nicht so ein Sprachrohr, aber halt dieser Weg Jesus zu den Menschen sind, sagen, haben wir irgendwie Jesus im Fokus und können gleichzeitig ihm für seine Zorn durch und mit seiner Liebe den Menschen dienen. Und ich glaube, insgesamt das also als summa summarum ist einfach das, was wir ein bisschen aus dem Fokus verloren haben in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob es ein Papst gesagt hat. Ich glaube, Papst Franziskus, korrigiere mich, wenn es falsch ist, relativ am Anfang seiner Zeit als Papst, dass die Kirche sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt hat in den letzten Jahren und aktuell irgendwie noch immer, in Deutschland sieht man es sehr, anstatt halt die Leute, die halt sozusagen die Kirche, die Gemeinschaft, die Jesus braucht. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das grammatisch richtig war, aber ich glaube, das, was ich...
Also, dass die Kirche so ihren Missionsauftrag vernachlässigt hat im Endeffekt. So zu den, beim Missionsauftrag verstehen wir als Katholiken ja nicht als irgendwie Zwangskolonialisierung und Missionierung, wie es im Mittelalter war. Und das ist ja etwas, was so irgendwie noch so ein Verhängnis geblieben ist. So etwas, wovon sich viele Menschen noch nicht abschütteln konnten. So ein Missionsauftrag ist halt das, was Markus meinte, so, dass wir zu den Menschen mit unserer Liebe hingehen, dass wir irgendwie so ein leeres Gefäß kann einem leeren Gefäß nichts geben, aber ein Gefäß, das überläuft von der Liebe Gottes, die es selber erfährt, kann dann diesen Überschuss auch noch anderen übermitteln. Und genau dazu passt eigentlich so meine nächste Frage, und zwar, was denkst du, was erhoffen sich die Menschen wirklich von Kirchengemeinschaften? Also was denkst du, was sind so Sachen, wo sich mehr, was Personen einerseits, weil pastorale Teams versuchen ja heutzutage im ganzen Land irgendwie Konzepte zu entwickeln und irgendwelche Sachen auszudenken, so wie bekommen wir Menschen wieder in die Kirche, wie bekommen wir die Jungen, dass sie sich engagieren wollen, wie wollen wir das wieder attraktiv machen? So, hat eine Kirche mit so einer krassen Message, wie es das Christentum hat, so dass es Jesus gab, der für uns alle gestorben ist und auferstanden ist und unsere Sünden an dieses Kreuz genommen hat und diese Sünden von uns weggerissen wurden, so braucht es überhaupt noch etwas, dass wir es attraktiver machen, wenn das schon so die beste Nachricht ever ist?
Das mit der Attraktivität, das ist gut, weil im Endeffekt, ja, wir müssen in irgendeiner Weise attraktiver werden, aber ohne die Botschaft Gottes, diesen Kern im Glauben zu verraten. Und ich glaube, dazu ist einfach wichtig, dass diese Authentizität bewahren, dieses gesunde Radikale, wenn man es nennen kann. Also, dass wir halt unseren Standpunkt haben und durch, sag ich mal, einfach diese Authentizität, die zu leben. Die
und zu leben. Radikalität bedeutet ja nicht, dass man irgendwie Extremismus aussieht, sondern einfach Radikalität ist so an die Wurzeln zurückkehren. Also, das könnt ihr auch googeln, aber so, dass das von dem Lateinischen ist es einfach, dass es so zu den Wurzeln zurückkehren und irgendwie diese Wurzeln embracen und nicht, dass man dann irgendwie eine kranke Art von Extremismus.
Nee, genau. Also in dem Sinne mit radikal meine ich halt einfach sozusagen sich kennen, den Punkt, den man vertritt, gut kennen und den auch verteidigen können. Ich persönlich bin gerade dabei, das zu lernen. Ich glaube, du bist ein bisschen vertiefter mit Theologie und so weiter.
Ich weiß ja nicht.
Ja, einfach so mit den Katechismus der katholischen Kirche, sich dort zu vertiefen, Bibel zu lesen und so weiter. Diese Punkte helfen einfach einem, sich im Glauben zu festigen und daraus heraus dann diesen Glauben authentischer zu leben. Und indem sie dieses attraktiver werden. Also ich hatte letztens eine Quote gehört, dass in dem Sinne, vielleicht früher hat es geklappt, Jugendliche zur Kirche durch Pizza, durch einen Filmabend und so weiter anzuziehen.
Never ever heute.
Meinst du? Ja, heute klappt das nicht. Weil die Jugendliche oder generell junge Leute und so weiter suchen was ganz anderes. Und ja. Ich glaube, wichtig für die katholische Kirche oder generell Kirche, für Christen, ist es von diesem, ich habe oft das Gefühl, dass es so ein, ich nenne es so, vom hohen Ross runterzusteigen, dass einfach. Man muss wissen, in der Welt sind wir ein Angebot unter vielen. Im Endeffekt, du musst den Jugendlichen zeigen, okay, wieso ist es wert, dass du zum Beispiel zu einem Gottesdienst oder zu einer Heiligen Messe oder zur Anbetung oder irgendwas anderes, irgendein Angebot der Kirche kommst. Es gibt Millionen andere Angebote von anderen Glaubensrichtungen und so weiter. Und natürlich, wir sehen den Glauben an Jesus als den einzig wahren. Aber trotzdem muss man wissen, dass es in der Welt auch andere Angebote gibt für die Menschen. Und wenn man das halt irgendwie einfach ausblendet und so weiter, ist man halt von der Realität wirklich weit entfernt. Und
so dann, delusional.
Genau. Und dann muss man halt da wissen, wie man in dieser Welt seinen Glauben authentisch lebt und durch die Authentizität wird man attraktiv. Meines Erachtens. Wenn man sein wahres Gesicht zeigt, ohne irgendwelche Verfälschungen und so weiter, kann man auch zu den Leuten treffen, die halt das suchen, was der Glaube einem und auch ihnen geben kann.
Ja, und direkt in Bezug darauf, wovon brauchen wir mehr und wovon vielleicht weniger in der christlichen Welt allgemein? Also das auf jeden Fall erwähnt, so Authentizität ist etwas, wonach wir uns heute auch sehen. Also wenn man irgendwie die sozialen Medien beobachtet, so was ist das, was die Person wollen? So sie wollen, dass man das, was sie tun, als besonders ansieht und auch irgendwie, dass sie nicht so sind wie andere. Also alle suchen heutzutage nach Authentizität und nach diesem Besonderssein. Aber im Endeffekt, wir sind ja von unserem Sein her schon besonders. So, es gibt keine zweite Martha, es gibt keinen zweiten Markus. So, auch wenn man eineiige Zwillinge hat, die biologisch identisch sind, die sind ja immer noch von der Person her unterschiedlich. So, und jeder hat ja schon seinen eigenen Wert. Aber was denkst du so? Wo könnten wir uns noch eine Schippe drauf tun und von was können wir uns eine Schippe vielleicht runternehmen?
Wovon eine Schippe definitiv runter ist, die Vernarrtheit in die Tradition. In dem, versteht mich nicht falsch, Tradition ist extrem wichtig. Aber in dem Sinne, jede kleinste Änderung oder eine andere, leicht andere Position in der Kirche, zu entkräftigen oder halt sozusagen rauszudrücken zu wollen, durch die Tradition, die einem so beigebracht wurde, ist meines Erachtens falsch. Das spaltet die Kirche und macht einfach dieses die Gemeinschaft der Kirche kaputt.
So, man sollte vielmehr diese Pluralität annehmen, dass zum Beispiel auch in unserem katholischen Kontext, es gibt ja viele verschiedene Arten von geistlichen Bewegungen und so, und dass man nicht sagt so, die ist richtig und alle anderen müssen jetzt weg, weil die uns nicht mehr passen, sondern dass wir sie alle annehmen und irgendwie auch den Schatz da drin erkennen und dennoch irgendwie auch unseren Fleck in diesem Fleckenteppich sozusagen finden können. Also etwas, worin ich mich wohlfühle, worin du dich wohlfühlst, irgendwie auf welche Art und Weise begegne ich Gott am natürlichsten oder wo sehe ich Gott besonders oder was sind Talente und so, die mir leicht fallen und dass man sich sozusagen traut, diese Pluralität anzupacken und nicht sie wegzuschieben.
Richtig. Ich hatte letztens ein interessantes Gespräch, als ein Priester bei uns zu Hause zu Besuch war. Und da hatte ich halt auch genauso diese Frage halt wegen Tradition, verschiedene Sphären der Kirche und so weiter. Und da hatte ich ihm ein Beispiel sagen, versucht, das, wie ich das sehe, durch ein Beispiel halt visuell darzustellen. Und ich habe mir halt einfach das mir als Hilfe genommen, um zu gucken, ob meine Position katholisch oder halt generell richtig ist. Und es ging halt darum, ich versuche es einmal so grob zu visualisieren. Wir haben halt auf dem Tisch hatten wir ein Handtuch, nicht Handtuch, wir hatten ein Taschentuch ausgebreitet in der vollen Größe. Und ich habe gesagt, wir haben halt speziell über die katholische Kirche geredet. Das ist das katholische Spektrum. Das sind alle Richtungen. Da haben wir halt das, was in der Kirche auch zulassen ist, die alte Messe, also die Messe auf Latein. Genauso wie zum Beispiel, sag mal, in eine andere Richtung, Worship und Heiliger Geist und so weiter. Und genauso gibt es halt Zwischensphären, Rosenkranz, alles, was die katholische Kirche halt einfach dank, sag ich mal, den Offenbarungen, Bibel, Katechismus und so weiter, sagen, als zu Gott führend sieht und da ich halt erlaubt als Glaubenspraxis. Mhm. Und in dem Sinne, ich sehe das halt so zum Beispiel, ich habe halt hier einzelne Punkte, eine andere Person zum Beispiel hat da sich so einen kleinen Teil rausgeschnitten und eine andere Person dann weiter da. Und wenn eine Person, sag ich mal, oben links und die andere unten rechts ist, sehen die sich, die haben keine Überschneidung sozusagen oder vielleicht eine kleine Überschneidung in der Heiligen Messe zum Beispiel. Mhm. Und den Rest stößen, sag ich mal, die extremere Personen ab, obwohl das alles im katholischen Spektrum ist. Und ja, was einfach wichtig zu verstehen ist, selbst wenn man sich, wenn man einen Bereich nicht kennt oder den für sich nicht als förderlich für den Glauben sieht, muss man das als Katholik trotzdem, sag ich mal, annehmen, weil die katholische Kirche sieht das ja als förderlich, zur Erlösung ja, fordernd. Und deshalb ist es einfach wichtig, da eine Schippe runter zu schüffeln, damit das halt einfach diese Art Hass oder Konkurrenz in der Kirche nicht so stark einfach existiert. Wir haben verschiedene Meinungen dazu und so weiter. Das ist völlig normal, wir sind Menschen.
Ja.
Aber es ist einfach wichtig zu wissen, okay, was ist katholisch? Oder die Person macht was Katholisches und ich hate die dafür, dass die katholisch ist. Das war letztens so, als wir in Polen waren, bei so einem Konzert im Stadion, da wurde die Person, die es mitorganisiert hat, kritisiert, weil das Kreuz zu klein war auf der Bühne. Das war wie groß, 3-4 Meter.
Ja.
Und das ist halt so, es sind so unnötige Feinheiten, wo halt eine Person ist, sich irgendwie halt...
Also und da wurde auch als Beleidigung benutzt, dass die Person Protestant ist, wo ich mir so denke, so, okay. Ist so
katholisch.
Ja, aber das, die haben ja als Beleidigung, so. Protestant benutzt, so, ja, so, oh mein Gott, voll der Protestant, so, der hat viel zu kleines Kreuz benutzt oder so, wo ich mir auch so denke, so, das ist auch so ein sehr wichtiges Ding, was ich glaube, auch so, wovon auch eine Schippe runtergenommen werden müsste, irgendwie falsche Bemühungen für Ökumene, sondern wovon wir eine Schippe drauf tun müssen, gesunde Bemühungen für Ökumene, in dem Sinne, erstens, dass beide Seiten irgendwie versuchen, sich zu verstehen, dann natürlich irgendwelche Sachen, dass dann ein Katholik zum anderen Katholik sagt, so, ja, du bist voll der Protestant als Beleidigung, was halt krank in sich selber ist. Aber auch einfach so diesen Schatz von den Austausch der Gaben, die einzelnen Kirchen haben. Also ich kenne auch Personen, die frei evangelikal sind und die sagen, dass sie sehr Thomas von Aquin schätzen und so weiter. Also dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, dass man irgendwie voneinander lernen kann und nicht, dass man die ganze Zeit sagt, auch so, okay, das und das passt in mein Raster, in mein Schema und den Rest kicken wir einfach raus, weil das passt halt nicht mehr. Also es ist ja sehr so ein menschliches Denken und so, Gott denkt ja gar nicht in diesen menschlichen Aspekten. So,
halt, so wie in den Taschentüchern, so die katholische Kirche und dann genauso überschneidet sich das mit anderen evangelischen oder Freikirchen. Man hat überall Überschneidungen und so weiter. Mal mehr, mal weniger.
Ja.
Und das ist halt, glaube ich, einfach wichtig zu sehen oder sich bewusst zu sein. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber natürlich darf man die Unterschiede nicht ausblenden.
Ja.
Ich finde, für mich als Katholik ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass es Unterschiede gibt und in dem Sinne für diese Einheit willen, dieses falsche Einheit, diese falsche Ökumene, dass man die Unterschiede zu seinem katholischen Glauben dadurch nicht, sag ich mal, verliert oder verrät, in Anführungszeichen.
Mhm.
Einfach weil, wie gesagt, diese Art gesunder Radikalismus, zu wissen, woran man glaubt und das auch zu leben, ja, ohne es zu verraten. Und ich glaube, da vor allem in der deutschen Kirche habe ich das Gefühl, dass es ja meistens auf so einen, auf Krampf, wir müssen ökumenisch sein, wirken, ja, und dadurch halt einfach.
So, weil Deutschland das Land der Reformation, genau, ist, gehört und sich jetzt ökumen.
Ja, diese Schönheiten vom Katholizismus werden dann einfach so über Wort geworfen, um halt, ja komm, wir machen was mit den Evangeliken. Nicht, dass die sich unkomfortabel fühlen, wenn wir auf einer Marienwallfahrt Rosenkranz beten. Das ist eine echte Situation bei uns gewesen, wo das einfach gecancelt wurde, weil nicht, damit sich die Evangeliken ja offended fühlen.
Genauso wo man auch erklären kann, was die Rolle oder was die, genau, Bedeutung davon ist. Ne? Und auch nicht jeder Katholik würde auf so eine Marienwallfahrt gehen, ist ja auch nochmal so eine Sache. Und dass irgendwie alle Christen so, es gibt viele Überschneidungen und oft sind die Unterschiede ja eher theologische Überzeugungen oder religiöse Praktiken, nicht der Glaube an Jesus selbst. Also so die Glaubensüberzeugungen sind ja ähnlich. So wenn man sich, keine Ahnung, Kirchenspaltung auf Google eingibt, dann gibt es so ganz viele verschiedene Graphen, wo dann rauskam, wann welche Kirchen sich voneinander abgespaltet haben. Und so die ganzen ersten Konzile, also das sind wichtige Zusammentreffen von den Aufsehern der alten Kirche, also bis zum 4. Jahrhundert, die werden von allen christlichen Konfessionen anerkannt, wo auch dort Sachen festgelegt wurden über Glaubensüberzeugungen, die heutzutage auch für alle anderen Konfessionen gelten. Und nur weil sich dann irgendwelche verschiedenen Überzeugungen über theologische Sachen oder zum Beispiel über Glaubenspraktiken, also zum Beispiel, keine Ahnung, Herausbildung der Lobpreiskultur wird von manchen Katholiken angenommen oder das ist was angesehen, was sie auch in ihrem Leben ausleben können. Von anderen Katholiken wird es halt verworfen, weil es, keine Ahnung, aus einer anderen Konfessionsecke kommt als der katholischen. Und deswegen ist es jetzt einfach schlecht, einfach aus Prinzip, wo man sich halt auch nicht darauf einlässt so und einfach ausgrenzt, finde ich.
Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach ja wichtig, das auch irgendwie zu sehen, dass es halt, wie gerade schon gesagt, Unterschiede gibt, aber auch Gemeinsamkeiten. Und dass, wenn etwas im Rahmen des katholischen Glaubens ist, dass sich die Katholiken nicht untereinander einfach betteln. Es ist in dem Sinne alles richtig, sozusagen. Es ist alles, ja, im grünen Bereich.
Wieso? Jeder will mehr Recht haben,
genau, als der andere. Genau, und das ist einfach in dem Sinne falsch, weil das ist halt das, was wir am Anfang gesagt haben. Die Kirche fokussiert sich auf sich selbst, sondern die bettelt sich selber in den Rahmen, die eigentlich, ja, ja, da sind und gut sind und wo man sich gar nicht eigentlich streiten müsste.
Ja.
Und also das geht in alle Richtungen so. Und das ist einfach so etwas, was einfach mega traurig ist, dass dadurch einfach dieser Fokus, anstatt auf Jesus, auf die, die Jesus erreichen möchte mit seiner Liebe, auf sich, sozusagen auf uns, auf die katholische Kirche wieder shiftet. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ja, Problem.
Was man dreht sich so im Kreis. So.
Genau,
das ist von einfach sich selbst.
Etwas, was wir in den nächsten Jahren sicherlich hoffentlich in eine richtige oder eine gute Richtung so langsam, ja, sich entwickeln, dass es halt einfach wieder in die Richtung geht, okay, ich sehe einen Bruder, ich sehe eine Schwester, die vielleicht noch nichts von Jesus gehört hat und einfach durch so ein authentisches Leben, durch die Liebe, ja, die Person einfach zu zeigen, man muss die nicht mal zur Kirche pushen. Einfach durch diese, sag ich mal, Liebe, die einem Jesus gibt, das weiterzugeben und vielleicht erinnert sich diese Person Jahrzehnte später, ey, es gab da diese Person und die hatte ja irgendwas mit der Kirche zu tun vielleicht ist das was für mich. Und ich glaube, vielleicht so, so langsam zum Ende zu kommen, um das einmal zusammenzufassen. Ich glaube, es
Frage, wo siehst du Hoffnung? Ich glaube, das ist so gute...
Wo ich noch Hoffnung sehe?
Ja.
Im Endeffekt in der jungen Generation gibt es ein polnisches Worship-Lied. Ich hoffe, das wird auch auf Deutsch übersetzt. Wo im Refrain, in dem gesagt wird, einmal, ich muss übersetzen, in dem Sinne, lass ein Lobpreis entstehen, was diese Generation verwandelt, und lass eine Generation entstehen, die durch Lobpreis lebt. Also das in dem Sinne, es wird hoffentlich parallel passieren, es passiert parallel, so habe ich das Gefühl, dass in dem Sinne sich diese Generation durch Lobpreis verändert und durch Lobpreis immer mehr in dem Sinne zu Gott geleitet wird durch den Heiligen Geist. Und ich bin echt gespannt, wohin das läuft. Aber ich bin überzeugt, dass das einfach wieder so ein bisschen zu den Wurzeln der Kirche zurückführt, wo einfach gemeinschaftlich der Herr gelobt wurde und dann einfach nur sozusagen gelebt wurde und durch das authentische Zeugnis vom Leben, vom Lieben, Leute sozusagen angetan wurden oder angetan, berührt wurden. Ey, was haben die? Ich möchte das auch haben, dass man so lebt, dass man so liebt. Und ich glaube, da müssen wir einfach hin. Und ich glaube, da gehen wir auch langsam hin. Diese Authentizität nicht wieder zu erlangen, sondern einfach für uns, unsere Generation, für mich selber einfach zu entdecken. Genau.
Amen. Das soll so geschehen. Wir sind ja sowieso als Kirche auch ganz auf so einem Umkehrungs- und Bekehrungsprozess. Und ich glaube, dass neue Arten von Gebeten auch irgendwie zu diesen Prozessen beitragen können. Also es sind auch so Gaben, die dann durch die Inspiration des Heiligen Geistes einfach an die jeweilige Generation gegeben werden, die sie halt brauchen. Ja, also die Folge könnte noch viel, viel länger gehen, wie man wahrscheinlich an der Länge des Videos erkennt. Es hat mich voll gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, dass unsere Gespräche, die wir im Privaten oftmals haben, sehr bereichernd sein können, auch für andere Personen. Einfach, weil auch wir kennen beide, wir haben auch beide die Erfahrung, dass man seinen Glauben sehr abgeschottet ausleben muss. Einfach, weil man keine Gemeinschaft, keine anderen Personen hat, mit denen man darüber sprechen kann. Und wir sind erst so langsam auf dem Pfad, dass wir irgendwie
so vielleicht sprechen, vielleicht kurz dazu, sprechen und so weiter kann, natürlich, wir haben das Internet. Aber ich glaube, was einfach fehlt, ist dieses mit Leuten im Alltag gemeinschaftlich den Glauben leben. Und das ist halt etwas, was ich halt voll die Sehnsucht passend eben habe. Einfach dieses, sich den Nachmittag zum Beispiel spontan zu treffen und so weiter.
Ja.
Und deshalb, ich bin echt gespannt, was Gott für mich auch vorbereitet hat, auch für dich.
Ja.
Und ich glaube, ich sehe gerade, der Akku ist fast leer, deshalb müssen wir jetzt schon leider zu Ende kommen.
Okay.
Danke für die Einladung.
Kein Problem. Wenn es dir gefallen hat, wir können noch mal gerne eine Folge mit Markus machen. Also die Themen werden halt wahrscheinlich nie ausgehen. Deswegen, sei gesegnet und wir sehen uns in einer anderen Folge.
Ciao.